Verse gelesen aus dem 2. Thessalonicher über diese Hoffnung der Herrlichkeit, die wir haben. Wir aber müssen Gott alle Zeit euretwegen danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Errettung in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat. Lobe den Herrn, wir sind Berufene. Durch unser Evangelium berufen wozu? Damit wir die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangen.
Ich hatte heute Morgen ein paar Verse gelesen, die mich sehr gestärkt haben. In 1. Petrus 1, Vers 3 bis 5. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe. Wir haben ein Erbe, das auf uns wartet, das aufbewahrt ist in den Himmeln, und zwar ist es unbefleckt, unvergänglich. Ja, alles ist vergänglich. Was wir sehen, es vergeht. Aber wir, die wir an den Herrn glauben und ihn aufgenommen haben, für uns ist ein Erbe bereitgelegt, aufbewahrt. Und da können wir uns immer wieder hinwenden, immer wieder darauf schauen, auf unser Erbe. Ja, wir werden den Herrn erben. Er ist unser Erbe und alles, was er an uns tut, wo er sich in uns einwirkt, ja, das ist ewig und das lässt auch dieses Erbe wachsen und auch schöner werden. Ja, und dann unverweltlich, ja, dieses Erbe, der Herr selbst, er ist immer frisch, er ist immer neu, er ändert sich nicht, ja, er ist unverweltlich. Die Herrlichkeit des Menschen, ja, sie ist da, sie blüht und dann verwelkt sie. Aber der Herr ist so unverwelklich und dieses Erbe ist ein unverwelkliches Erbe. Und es wird aufbewahrt in den Himmeln für euch. Ja, da können nicht Motten und Rost fressen. Ich habe etwas, ja, das ist ewig. Und ich freue mich, ja, wenn der Herr wiederkommt aus den Himmeln, wenn wir dieses Erbe gemeinsam einnehmen. Und dann heißt es in Vers 5, aber wir sind ja noch hier auf der Erde, deswegen Vers 5, die ihr aus Gottes Kraft durch den Glauben bewahrt werdet zur Errettung. Ja, das muss heute an uns geschehen. Wir brauchen diese Kraft, die uns errettet, die wir glauben. Ja, wunderbar, dass der Herr alles bereitet hat. Ja, ein Erbe, hat uns seine Kraft gegeben, hat uns seinen Glauben geschenkt. Und er ist der Bürger, dass er uns bis aufs Völligste erretten wird. Amen. Und dann noch Vers 6, darin jauchzt ihr, in dieser Errettung. Wenn ihr auch jetzt eine kleine Zeit, wo es sein muss, betrübt worden seid durch mancherlei Prüfungen oder verschiedensten Prüfungen. Ja, wozu? Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer bewährt wird, bei der Offenbarung Jesu Christi zu Lob, Herrlichkeit und Ehre erfunden wird. Amen.
Römer 9, Vers 23 und 24. Um zugleich den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit kundzutun, die er zuvor bereitet hat zur Herrlichkeit. Nämlich an uns, lobe den Herrn, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Danke, Herr, du hast uns auch berufen aus den Nationen. Danke für diese Herrlichkeit, für diese Barmherzigkeit, die du an unseren und den Gefäßen bereitet hast. Amen.
Ich möchte fortsetzen und zum Tisch Verse lesen aus Epheser 1, Kapitel 1, ja. Vers 3 bis 7. Ja, wir haben gehört, wir sind berufen. Und wir haben vom Herrn alles empfangen, was wir brauchen. Das zeigt auch der Tisch heute Morgen hier. Und wir haben allen Grund, ihn zu loben. Und hier heißt es auch, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den Himmeln in Christus, da er uns in ihm vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, dass wir heilig und makellos seien vor ihm in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus zu sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Ja, in diesen Versen hat mich besonders angesprochen, dass der Herr uns schon vor Grundlegung der Welt auserwählt hat. Na, wir feiern heute den Tisch des Herrn und der Herr ist schon vor 2000 Jahren ans Kreuz gegangen. Aber hier steht, er hat uns schon viel, viel vorher in ihm, in Christus, vor Grundlegung der Welt auserwählt. Das ist für uns schwer zu verstehen. Gott ist ewig. Er hatte eine andere Vorstellung von Zeit. Wir sind an die Zeit gebunden. Aber das ist so wunderbar, wir können es kaum verstehen, dass er uns und auch dieses in ihm, in Christus, es muss alles in Christus geschehen, in Christus vor Grundlegung der Welt auserwählt hat. Ja, dass wir heilig und makellos sein vor ihm in Liebe. Wie soll das funktionieren, denken wir häufig. Ne? Wie kann das passieren, dass wir heilig und makellos sein vor ihm in Liebe? Ja, und das zeigt auch der Tisch heute. Der Herr hat diesen Weg freigemacht, dass das möglich ist, dass Gott in uns wohnt, dass Gott durch uns zum Ausdruck kommt. Ja, wie es hier weiter heißt, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, dass wir Kinder Gottes sind, durch Jesus Christus und dann auch wieder zu sich selbst. Nicht für uns, sondern zu sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens und zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Geschwister, wir haben wirklich allen Grund, den Herrn zu loben und das tun wir immer wieder gerne und von Herzen an seinem Tisch, wo wir uns erinnern, dass er sich für uns hingegeben hat, dass er aber auch auferstanden ist und dass er heute einfach unser alles ist. Amen. Lobe den Herrn.
Lied 166. Mein Herr heißt wunderbar. Ratgeber immer da, sein Name der starke Gott, Jesus mein Herr. Als Kind und Sohn er kam, doch Vater ist sein Name, der Friedefürst für mich, Jesus mein Herr. Er ist mein Friede, er ist mein Leben, im Geist lebt er in mir. Ich rufe laut zu ihm, liebe und rühme ihn, des Namens so wunderbar. Jesus, mein Herr.
Was das Anrufen des Namens des Herrn angeht, hatte ich mir vorgenommen, dass ich euch da mal ein Zeugnis gebe, was ich erlebt habe. Wir kennen das ja, dass wir den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Da ist irgendwas Prekäres oder ein Angriff, schlechte Gedanken oder die Idee, ich möchte mich wenden oder. Alles so Dinge, die wir kennen. Und jetzt habe ich gemerkt, der Herr ist viel reicher. Also dann war ich unkonzentriert in der Arbeit und dann habe ich den Herrn angerufen. Und irgendwann kam mir so, der Herr ist für alle Lebenslagen. Er will alles sein, alles und in allen. Er will alles durchdringen. Und eigentlich muss ich sagen, macht es mir auch Spaß, wenn ich so in bestimmten Themenfeldern bin und mich dann damit befassen kann und ganz darauf konzentrieren oder so, das ist dann meins. Aber es gibt eigentlich kein meins, weil wir ja gekauft sind und es gibt etwas Schöneres, als dass wir in unserem Selbst verbleiben, da wo es uns gut geht. Oder da, wo wir uns wohlfühlen, sagen, ja, das ist jetzt okay, so lässt sich's leben. Auch da können wir gerettet werden. Das fand ich ganz schön. Also sich in allen Lebenslagen retten zu lassen, hinein in ihn, der noch viel reicher ist als das, was uns vielleicht vermeintlich zufrieden macht. Also ich habe es dann weitergemacht, auch wenn ich merkte, jetzt bin ich undiszipliniert oder müde oder jetzt bin ich, weiß ich was, wo ich sonst gesagt hätte, ja, da muss ich halt einen Kaffee trinken und klar kann es ja trotzdem. Aber den Herrn reinzurufen, war mir ein Gewinn. Hat mich gefreut, hat mich reicher gemacht. Und dazu will ich euch ermutigen, auch noch mehr. Wir können ihn nicht zu viel anrufen. In einem Lied heißt es, glaube ich, ich will ihn viel tausendmal anrufen am Tag. Macht es mal. Ja, da ist noch viel Raum nach oben, noch viel Platz. Können wir noch schön weiter üben. Herr Jesus, wir loben dich. Herr Jesus. Amen.
Da wollen wir Musik anschließen. Wir sind gerade im sehr schönen Kapitel gewesen in der Hausversammlung. Wir sind ja gerade in 1. Mose und dort haben wir Josef gerade. Und ich kann euch zusichern, auf dem Weg nach Emmaus hat der Herr sicher den Jüngern auch von Josef erzählt. An diesem kostbaren Bild auf Christus im alten Bund. Gell? Und ihr kennt die Geschichte, als er da im Gefängnis, also der Herr hat ihn viele, viele Wege geführt, war immer treu bei ihm. Treu zu ihm gestanden, war immer klar. Die Situationen, da bist du nicht selbstverschuldet reingekommen, aber ich bin mit dir, ich trage dich, ich versorge dich. Auf jeden Fall kommt er ja dann auf wundersame Weise dann auch aus dem Gefängnis raus. Muss dem Pharao helfen, seine Träume zu deuten, das nur der Herr alleine kann, das sagt er ganz klar, alle Ehre dem Herrn. Und dann, als es alles gedeutet war, als er sogar den Plan gemacht hat, wie das jetzt vonstatten gehen muss, hat er auch gleich gesagt, wie das jetzt gehen muss, dass durch die reichen 7 Jahre und durch die armen 7 Jahre dann auch durchgekommen wird. Und dann sagt der Pharao dann, und der Pharao sprach in 1. Mose 41, Vers 38 folgende. Und der Pharao sagte zu seinen Dienern, werden wir einen finden wie diesen? Einen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Werden wir noch einen anderen finden, wenn wir suchen, als unseren Herrn, in dem der Geist ist, der unser Geist des Lebens geworden ist? Wir finden keinen anderen als unseren Christus. Und zu Josef sagte der Pharao, nachdem dich Gott dies alles hat erkennen lassen, ist keiner so verständig und weise wie du. Und jetzt das, was auch unser Bruder gerade gesagt hat, dass es keinen Bereich gibt, in dem der Herr nicht helfen kann und wo er nicht uns beistehen könnte. Und du sollst über mein Haus sein und deinem Mund soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Und der Pharao sagte zu Josef, siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt, als Haupt über alles unser Christus. Und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an Josefs Hand. Und er kleidete ihn mit Kleider aus Byssus und legte die goldene Kette um seinen Hals.
Und dann, was mir besonders auch noch gefallen hat, und der Pharao in Vers 44, und der Pharao sprach zu Josef: Ich bin der Pharao, aber ohne dich soll kein Mensch im ganzen Land Ägypten seine Hand oder seinen Fuß erheben. Für alle Lebenslagen ist unser Herr: Herr, ich muss meinen Fuß heben, Herr, ich nehme dich hinein. Wo immer mein Fuß hingehen soll, Herr Jesus, alles, was meine Hand heute tut, Herr, ohne dich soll sie nichts tun. Herr Jesus Christus, ja, wir loben dich, du bist solch ein Christus für uns geworden, Herr Jesus. Über alle Maßen mehr sollen wir dich schätzen und in unser Leben hineinnehmen, Herr. Ohne dich soll kein Fuß sich heben, kein Arm sich heben, Herr Jesus. Kein Gedanke zu Ende gedacht werden. Herr, komm du überall hinein, in unser ganzes Leben sein. Und Herr Jesus Christus, ja. Und heute Morgen haben wir noch einen Tagesvers gehabt im Abreißkalender. Fand ich auch schön. Da haben Männer dort in Amerika, haben sie nach Gold gegraben und haben Gold gefunden und haben gesagt, wow, das können wir jetzt niemand sagen, weil das ist jetzt unser Schatz. Und da sind sie, haben sich zugesagt, alle miteinander, wir verraten nichts. Und dann mussten sie ja einkaufen gehen, wieder normale Nahrung und alles, was sie brauchten, und haben nichts gesagt. Keinem ein Sterbenswort über ihren Schatz, den sie gefunden haben. Und dann trotzdem, als sie dann an ihrem Goldschatz waren, ein Haufen Leute sind hinter ihnen hergegangen. Und dann haben sie gesagt, was macht ihr da? Wir wollen auch Anteil haben an eurem Gold. Ja, wie das? Dann haben wir noch gar nichts gesagt. Ihr habt nichts gesagt, aber euer ganzes Sein hat gezeigt, dass ihr Gold gefunden habt. Es soll an unserem Sein erkannt werden, dass wir diesen Goldschatz haben. Eigentlich sollten wir angesprochen werden. Kürzlich hat ein Kollege, also ich pfeife viel und ich pfeife auch im Geschäft viel, Gemeindelieder auch, was so gerade auf dem Herzen ist. Und er hat gesagt, oh, bist du Musiker, spielst du ein Instrument? Und er hat gesagt, nee, nicht, eigentlich nicht, ja, weil du immer so pfeifst, so fröhlich bist. Und eigentlich im Nachgang gedacht, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Gell? Da ist ja was, was strahlt, was scheint, wo ich gar nicht bewusst war, dass ich da... Und da hätte ich eigentlich sagen müssen, ja, das war ein Lied aus unserer Gemeinde. Das ist mein Christus, der in mir singt und spielt. Habe mir vorgenommen, dass ich das noch viel treuer eigentlich nehmen möchte, Herr. Und dann über unseren Schatz, den wir gefunden haben auch. Wir danken dir, dass wir in der Gemeinde so einen Christus haben. Dass wir dich so kennen, Herr Jesus. Dass wir dich mehr und mehr lernen zu berühren. Und dass du unser ganzes Leben wirst, Herr Jesus. Wir sehen heute schon so viel von deiner Herrlichkeit. Und du wirkst dich auch ein in uns. Herr Jesus, und die größte Hoffnung, die nicht zu Schanden werden lässt. Wir werden dich sehen, wie du bist, Herr Jesus. Wir lieben dich, Herr Jesus Christus. Amen.
Ja, es ist wunderbar, für diesen wunderbaren Goldschatz, den der Vater uns geschenkt hat. Wir haben nichts dazu getan, sondern es ist ein wunderbares Geschenk an uns. Und das hat mich auch berührt in 5. Mose 8. Denn der Herr, dein Gott, hat dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbäche, Quellen, Gewässern, die in den Niederungen und im Gebirge entspringen, ein Land von Weizen und Gerste und Weinstöcken und Feigenbäumen und Granatbäumen, ein Land von ölreichen Olivenbäumen und Honig, ein Land, in welchem du nicht in Dürftigkeit Brot essen wirst, in welchem es dir an nichts mangeln wird. An nichts mangeln wird, lob den Herrn. Ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Erz hauen wirst. Und hast du gegessen und bist satt geworden, so sollst du den Herrn, deinen Gott, für dieses gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Lob den Herrn. Ja, das wollen wir tun. Alle Zeit unseren Vater loben für dieses wunderbare, gute Land, für diese Reichtümer, für diese Herrlichkeiten, die wir heute schon diesem Leben genießen und erfahren dürfen. Ja, und auch ausstellen. Herr Jesus, diese Herrlichkeit wirklich aus uns herausstrahlen, Herr. Amen.
Können wir vielleicht weitermachen mit 1. Johannes 1:1-4?
Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir geschaut und unsere Hände getastet haben, von Gott. offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und diese Dinge schreiben wir, damit unsere Freude völlig gemacht wird.
Möchtest du noch sagen, was dir an diesen Versen wichtig geworden ist?
Dass der Herr uns unseren Geist erweckt hat, dass wir ergreifen können, was vor Grundlegung der Welt in seinem Herzen war und wir dabei sein dürfen. Wir hören und nicht nur hören, sondern wirklich hören, im Geist hören dürfen. Wir haben Augen und wir dürfen wirklich Augen im Geist haben, zu sehen, was in Vaters Herz ist, was er durch seinen Sohn vollbracht hat und dass er uns berufen hat, sein Gegenüber zu werden.
Ja, ich will das nochmal aufgreifen. Lukas 10, Vers 21, zu der Stunde jubelte Jesus im Heiligen Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen. Er lobt, dass es vor den Weisen und Klugen verborgen ist. Das hier hat überhaupt nichts mit Intellekt zu tun. Der Herr ist gerecht, er gibt allen eine Chance. Er liebt alle Menschen. Ich habe mal nach einer Konferenzversammlung behinderte Geschwister in der letzten Reihe gesprochen. Und ich war tief beeindruckt, was sie berührt haben. Der Geist ist es, der das Leben gibt. Das Fleisch ist nichts Nütze. Wir sind versucht, auf das Fleisch zu schauen. Also der Samuel hatte im 1. Samuel Kapitel 16 den Auftrag von Gott zu gehen, und einen neuen König zu salben. Da heißt es in 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 1. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Und dann geht er dahin und siehe da, da kommt er auch schon. Also der, der offenbar berufen ist. Und zwar Vers 6, und es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab. Er sah den Eliab, groß und gut aussehend und ja, an den Herrn geht es da gar nicht drum. Das ist für ihn nicht interessant, überhaupt nicht. Es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab und meinte: Gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Das ist ganz anders. Ich habe ihn verworfen. Das, was der Herr sucht, darum geht's. Denn als alle Söhne durch waren, alle sich vorgestellt hatten, da war keiner dabei. Aber der Samuel verlässt sich drauf, der Herr hat ihn ja geschickt, nicht damit er dann feststellt, das war mal nix, da ist gar keiner. Der Herr hat ja gesprochen. Also sagt er zu dem Isai: Sind das die jungen Leute alle? Er antwortete: Ja, der Jüngste ist noch übrig, siehe, er weidet die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich oder bräunlich, heißt es hier auch, und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an. und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Warum ist das so? Wieso wählt der Herr nicht die Großen und die Starken? Warum? Weil der Herr ein Herz sucht, was ihn liebt. Das erste Gebot des Herrn ist, du sollst Gott lieben von deinem ganzen Herzen, von deinem ganzen Sein, deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft. Und er wusste, wer David ist. Der Herr schaut aufs Herz und schaut nicht aufs Äußere. Und zum Schluss will ich Vers 2 aus Psalm 18 lesen. Da wird die Herzenshaltung, die der Herr vorher gesehen hat von David, da wird sie offenbar, was ihn bewogen hat, diesen David zu wählen. Psalm 18, Vers 2 bis 4.
Herzlich lieb habe ich dich, o Herr, meine Stärke, o Herr, mein Fels, mein Wohl, mein Herr, mein Gott, mein Ort, auf den ich vertraue, mein Schild und das Horn meines Heils und meine hohe Feste. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich vor meinem
Wir hatten Lukas 10, Vers 21 auch in unserer Hausversammlung. Dann möchte ich auch weitermachen mit, wir sind gerade in Jakobus Kapitel 2. Zu der Erwählung möchte ich Vers 5 lesen. Hört zu, meine geliebten Brüder, hat Gott nicht die Armen in der Welt erwählt, Reiche im Glauben zu sein und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Amen. Der Herr hat die Armen der Welt erwählt. Amen. Reiche im Glauben zu sein und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben. Und dazu möchte ich noch Vers in Galater 5, Vers 6 lesen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern Glaube, der durch Liebe wirkt. Amen.
Dazu passt dann auch 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Am allerliebsten will ich mich deshalb meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi über mir zeltet. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Bedrängnissen um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Amen.
Lest nochmal die ersten Verse von 1. Korinther, Kapitel 12. Wenn wir diese Versammlung rückblickend betrachten, was geschieht hier eigentlich? Ja, denken wir mal darüber nach. Was geschieht hier eigentlich? Vor 2 Wochen eine Mitteilung gehabt, reich sein an Gott. Reich sein an Gott. Und diesen Reichtum empfangen wir hier in der Versammlung. Das heißt, in einer Versammlung der Heiligen, dort wird etwas empfangen. Aber bevor es empfangen wird, muss es ausgeteilt werden. Wir sind hier in der Gemeinde, dem Haus des lebendigen Gottes. Gott möchte eine Wohnung haben. Und in diesem Haus Gottes findet eine Austeilung statt. Unser lebendiger Gott ist ein austeilender Gott, der sich selber austeilt in seine Erlösten. Das ist doch eine gewaltige Sache. Wir sind hier versammelt und erfahren hier die reiche Austeilung des lebendigen Gottes. Deswegen können wir alle sagen, wir haben einen Schatz in uns. Einen reichen Schatz in unserem Herzen. Jetzt zeige ich euch mal einen Vers, haben wir heute schon mehrfach gelesen. Der steht in Epheser 2, Vers 17 bis 22, da steht ein Vers. Und in diesem ganzen Zusammenhang von diesen Versen ist von dem Evangelium die Rede, in Vers 17. Aber dann heißt es in Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremde, sondern seid Mitbürger der Heiligen und Glieder des Haushaltes Gottes. Bei Gliedern denke ich doch spontan an den Leib. Mein Leib, viele Glieder. Wir sind viele Glieder, einzeln gesehen, aber kooperativ ein Leib. Hier ist von Gliedern des Haushaltes Gottes die Rede. Die Gemeinde ist ein Haushalt mit vielen Haushaltsgliedern. Was machen die Haushaltsglieder? Ein Haushalt, da gibt es etwas, das verwaltet wird, das ausgeteilt wird. Jedes Glied ist ein Haushalter, voll der Reichtümer des Haushaltes. Und wir genießen gemeinsam, teilen aus, einzeln und empfangen, damit der Haushalt immer reicher offenbar wird. Bis die ganze Fülle, der ganze Reichtum dieses Haushalts frei geworden ist, verfügbar, sichtbar, zum Ausdruck kommt. Alle genährt, gepflegt, geweidet und gestärkt sind. Und Geschwister, dieses Wort Glieder des Haushaltes, das ist wichtig. Wichtig im Hinblick auf das Kommen des Herrn. Wichtig im Hinblick auf unsere Zukunft. Lest mir dazu Matthäus 24. Das soll eine Ermutigung sein. In 1. Korinther haben wir gelesen, der Geist gibt Gaben, er versorgt, er gibt jedem Einzelnen Gaben. Heute so, morgen so, er gibt immer was, immer bereit zu geben. Am Tisch des Herrn haben wir empfangen. Wir haben doch alle was genommen. Aber, Geschwister, wir sind Haushalter. Wir haben auch was zu geben. Und das beurteilt der Herr. Nicht nur, wie viel wir empfangen haben, sondern was wir geben. Lesen wir Matthäus 24, Vers 45 bis 47. Wer ist denn der treue und kluge Sklave, den der Herr über seinen Haushalt gesetzt hat, ihnen zur rechten Zeit die Speise zu geben? Selig ist jener Sklave, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Über die ganze Habe setzen, das ist die Belohnung. Wenn der Herr kommt, dann wird er die mitnehmen, die er sieht. Der teilt aus. Das ist ein treuer Sklave. Ein seliger Sklave, den nehme ich mit. Hinein in mein Reich. Gib ihm alles. Gib ihm tausendfach mehr. Deswegen ist die Austeilung so wichtig. Austeilung zu Hause. Austeilung bei der Arbeit. Austeilung beim Dienen, Austeilung in der Versammlung, Hausversammlung. Wo du einen Menschen siehst, kannst du austeilen. Gestern war ich unterwegs mit dem Fahrrad mit meiner Frau, haben irgendwo gesessen, ausgeruht, kommt ein Mann an den Tisch, spricht, begrüßt. Ich dachte, eine Gelegenheit. Dann sagte er, ich bin 90 Jahre alt, aber fährt noch Fahrrad. Dachte ich gleich, das ist höchste Zeit, was auszuteilen. Ja. Und er war freimütig, was anzuhören, was anzunehmen, sogar ein kleines Evangelium zu empfangen, zu lesen. Vernünftiger Mann. Klar, aber 90 Jahre alt. Ihn hat noch eine Austeilung erreicht. Selig sind die Austeilen, die Gelegenheiten suchen. Es gab mehr Gelegenheiten die Woche. Teile aus. Unser Gott ist ein Gott, der sich austeilt. Er hat uns erlöst. Steht doch hier in Epheserbrief. Uns einen Haushalt gegeben, zu Gliedern eines Haushalts gemacht. Wer soll denn austeilen, wenn nicht die Erlösten? Das ist das Evangelium, damit Gott sein Haus bekommt durch diese Austeilung. Ein geistliches Haus gebaut wird. Oh, Herr Jesus. Ich lese noch ein Vers vor aus 1. Korinther 14. Da heißt es in Vers 1, jagt der Liebe nach, strebt nach geistlichen Gaben, vor allem aber, dass ihr weissagt, dass ihr redet. Und in Vers 3 dann, wer weissagt, der redet für die Menschen, er baut auf, ermutigt, gibt Trost. Brauchen die Menschen nicht Trost? Brauchen wir nicht Trost? Ermutigung? Natürlich brauchen wir das. Vers 26, 1. Korinther 14. Was ist es also, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder, schau dich um, jeder hat, wenn wir zusammenkommen. Was hat ein jeder? Einen Psalm, hat eine Lehre, eine Offenbarung. Jeder hat. Wozu? Zum Aufbau, zum allgemeinen Nutzen, zur Ermutigung, zum Trost. Gott möchte sich austeilen, ganz praktisch, um uns zusammenzufügen in Liebe. Gottes Leben, das wir empfangen haben, ist ein austeilendes Leben. Deswegen sind wir hier in der Gemeinde zusammen, weil sich Gott hier austeilt. Das ist doch ein guter Platz. Und wenn Gott sich austeilt, dann werden wir zusammengefügt in Einheit. Das ist das Wesen, die Natur dieses Lebens Gottes, der sich austeilt. Deswegen bin ich so froh, dass er wieder zurückkommt zu dem Geschmack des Lebens, zu dem Baum des Lebens, zu dem Strom des Lebens, zu dem Fließen des Lebens. Gott teilt sich aus. Einen Punkt wollte ich noch kurz sagen. Der erste Vers in 1. Korinther 12, Vers 1, da heißt es, über die geistlichen Gaben, dabei will ich euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen. Deswegen brauchen wir manchmal auch ein bewusstes Nachdenken. Ja, was geschieht eigentlich hier? Gott, der sich austeilt, der uns Gaben gibt, der Geist, der nicht sichtbar ist, aber durch seine Gaben offenbar wird. Wenn wir die Gaben austeilen, das sind Dinge von Gott zu uns Menschen, die wir hineinbringen in sein Leib, damit er dort wohnen kann, zusammen uns aufbauen kann. Aber hier muss er erst nochmal sagen, nach 12 Kapiteln, Geschwister, denkt doch an die geistlichen Gaben. Denkt doch, Gott gibt doch jedem Glied was. Behalte es nicht für dich, gebe es heraus. Denke daran, der Herr kommt bald. Versäume nicht diese wohlangenehme Zeit. Und jetzt diese Stelle hier in 1. Johannes 3, Vers 16 bis 18. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass jener um unser Willen sein Leben gelassen hat. Und wir sollen unser Leben um der Brüder willen lassen. Dort ist von der Psyche die Rede, vom Seelenleben. Dein Seelenleben um der Brüder willen lassen, das ist ein Ausdruck der Liebe Gottes in uns. Der Herr hat um unsertwillen sein Leben gelassen, auch sein leibliches Leben, aber auch sein Seelenleben. Und wir sollen unser Seelenleben um der Brüder willen lassen. Dann heißt es weiter, wer die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Mangel leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie wohnt die Liebe Gottes in ihm? Kindlein, lasst uns nicht lieben mit dem Wort, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Wisst ihr, ich habe gar kein Verlangen, über die Austeilung zu reden. Ich möchte austeilen. Ich möchte, dass der Leib austeilt. Schöne Botschaften kann man geben. Man kann viel sagen über Austeilung. Aber es geht um die Tat, um das Tun. Wort und Tat, sonst ist es nicht wirkungsvoll. Wenn ich nicht austeile, empfange ich weniger, als wenn ich austeile. Hören ist schon mal gut, aber dann soll ich auch austeilen. Das ist die große Errettung. Es geht ja weiter in Matthäus 24. Und jetzt gebe ich nur die Bibelstellen mal an. Da heißt es ja, dass der Sklave auch böse sein kann. Und zwar der gleiche Sklave. Auch ein Geretteter. Der hat vielleicht mal ausgeteilt, dann hat er aufgehört auszuteilen. Und war mit anderen Dingen beschäftigt. Und der wird halt nicht mitgenommen, wenn der herkommt. Der bleibt zurück. Hat nicht teil an dem herrlichen Reichtum in den 1000 Jahren, die kommen. Schade. Der war vielleicht nur ein Versammlungsbesucher. Kommt und geht. Ein bisschen mitgenommen. Schönes Wort. Aber hat nicht ausgeteilt. Nicht mitgebaut. Nicht wirklich genossen. Keine Liebe erwiesen den Heiligen. Nicht in dem Maß, wie wir die Liebe empfangen haben. Im gleichen Maß geben wir wieder. Wir sehen hier die Liebe am Tisch des Herrn. Haben so viel empfangen. Woche für Woche teilen aus diesen Christus. Und wer es nicht machen möchte, ja, der muss halt noch zubereitet werden und sein Seelenleben später verlieren. Aber wenn ihr wissen wollt, wie der böse Sklave beschrieben ist, dann lest einmal Hesekiel 34, die ersten Verse. Dort ist von den Hirten die Rede, die sich selber weiden und alles Mögliche machen. Oder lest Titus 3, 2 bis 3. Das könnt ihr zu Hause lesen. Die Fortsetzung von dem Sklaven, der nicht mehr treu war, sondern böse geworden ist und anfängt, die Gläubigen zu schlagen, schlecht zu behandeln. Der nur an sich selber denkt und ja, grob umgeht, statt in Liebe. Lest das Wort und denkt darüber nach und geht zum Herrn. Herr, hilf mir. Ich möchte von dir lernen. Ich möchte von dir nicht nur empfangen, ich möchte austeilen. Ich möchte hineinkommen in das Reich. Das Gemeindeleben ist die beste Hilfe. Ist die beste Hilfe. Ein Bruder hat auch vorhin aufgezählt, wie viele Gelegenheiten wir haben, mit Geschwistern zusammen auszuteilen. Nehmt die Gelegenheit wahr. Das ist ein Angebot des Herrn. Keiner muss. Jeder darf hineingehen in das Reich. Wer möchte. Aber der Herr ist ein gerechter Herr. Wer den Herrn liebt, der tut alles für den Herrn. Teilt aus, was der Herr gibt. Der Herr möchte eigentlich die ganze Menschheit, die ganze Erde füllen mit seinen Reichtümern. Aber es gibt nur wenige, die sich scheinbar öffnen, es zu nehmen und wieder auszuteilen. Aber das ist der Wert und der Sinn unserer Versammlung, warum wir in der Gemeinde sind und nicht irgendwo anders sind. Wir haben dieses klare Ziel, dieses Ziel, diese Offenbarung, unseren Gott zufriedenzustellen. Nicht nur von ihm zufriedengestellt zu werden, sondern ihn selber zufriedenzustellen. Gemäß dem, was er uns offenbart hat. Bei aller Schwachheit, bei allem Mangel, wir müssen lernen, uns anzunehmen und einander ermutigen und zu helfen und ein Vorbild zu sein, Kleinen und im Großen, treu zu sein. Wir sind wirklich besondere Menschen. Wir haben einen Schatz in uns. Kennt ihr das Lied 389? Wenn wir hier zusammenkommen, können alle prophezeien, einen nach dem anderen seinen Christus befreien. Und das alles ist für den Aufbau der Gemeinde, des Hauses Gottes. Das begehrt Gott heute. Deswegen möchte ich nicht nur Botschaften hören, ich möchte dort, wo die Heiligen sie versammeln, austeilen. Lob den Herrn.
Ich fand jetzt auch noch ganz wichtig, irgendwie, was mich angesprochen hat, ist auch, dass wir sind alle Glieder am Leib. Und wir sind alle unterschiedlich, aber wir sind alle auch Glieder an seinem Leib. Und da fände ich es noch schön, wenn wir gemeinsam noch aus dem Kapitel, das wir jetzt schon häufig hatten, 1. Korinther 12, auch die Verse noch 21 bis 25 lesen können. Amen. Ich finde es ganz kostbar, wie er hier schreibt, sondern die Glieder füreinander gleiche Sorge tragen. Weil wir sind ein Leib und wir sind einander Glieder und dienen auch einander. Und ich finde auch dazu kostbar, noch in Timotheus steht da auch einiges dazu, zu dem, wie ein Sklave des Herrn dienen soll. Da lese ich euch noch vor aus 2. Timotheus 2, die Verse 22 bis 26. Ich muss sagen, ich muss da auch häufig dran denken, wenn es auch darum geht, wie man, ja, ich weiß nicht, ich glaube, jeder von uns, wie wir dann umgehen, vielleicht auch mit welchen in der Familie oder so, die vielleicht auch nicht mehr so das gleiche Ziel verfolgen oder nicht mehr ganz so, ja, eben hier zur Versammlung kommen, nicht mehr die Gemeinschaft suchen. Und ich finde es kostbar hier, wie er in Timotheus schreibt. Ich lese euch einfach die Verse vor. Fliehe aber die jugendlichen Lüste und jage der Gerechtigkeit nach, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit denen, die aus reinem Herzen den Herrn anrufen. Aber die törichten und unverständigen Fragereien weise ab, da du weißt, dass sie nur Streitigkeiten erzeugen. Ein Sklave des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle mild sein, fähig zu lehren, duldsam, soll in Sanftmut zurechtweisen, die sich widersetzen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur vollen Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels zurückkehren zur Nüchternheit, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Amen. Ich finde es kostbar, wie es hier steht. Ein Sklave des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle mild sein, fähig zu lehren, duldsam, soll in Sanftmut zurechtweisen, die sich widersetzen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur vollen Erkenntnis der Wahrheit. Und diesen Dienst als Sklave des Herrn, der kann nicht aus uns kommen. Das können wir nur durch den Herrn in uns. Und das ist, glaube ich, auch unsere Übung in unserem Alltag, dass wir üben, auch den Herrn zu leben, durch den Herrn zu leben und auch, dass er durch uns auch herrschen kann im Leben. Amen.
Ich habe gefragt, was hindert denn das Austeilen? Und ich glaube, ein Punkt jedenfalls, was mich angeht, ist der innere Zustand. In letzter Zeit habe ich nicht arg den Zustand, was auszuteilen, schon gar nicht Freude, weil die mangelt viel. Und da merke ich, wie stark das einen Einfluss hat. Da hat man auch keinen Freimut, keine Freude und gar nichts, irgendwas auszuteilen. Und das hat so eine starke Macht. Das ist nicht schön, aber es ist manchmal schwer, dagegen anzugehen. Und ich habe den Herrn oft gefragt, Herr, wenn ich das alles doch glaube und weiß, wie kann es sein, dass es so wenig Auswirkungen hat in mir oft? In so Situationen, und wie kann ich in solchen Löchern bleiben und so. Und ich habe gedacht, was ich brauche, ist auf jeden Fall Offenbarung. Ich brauche mehr Offenbarung über den Herrn, über seine Person, über sein Wesen, über seine Liebe. Und irgendwie kam ich dann drauf, ich lese einfach Offenbarung. Ich glaube, das ist vielleicht nicht schlecht, das einfach auch für mich jetzt mal wieder zu lesen und darauf den Herrn anzusprechen, gib mir mehr Offenbarung über dich. Und ich habe angefangen und war dann in dem ersten Sendschreiben an Ephesus. Und in Ephesus werden einige Werke gut geheißen. Und dann wird etwas, ein Mangel aufgeführt und dann nochmal was Gutes. Viele gute Werke, aber dieser eine Mangel ist gravierend. Und dieser Mangel ist die erste Liebe. Die haben sie verlassen. Und das ist so gravierend, dass er sogar sagt, dass er den Leuchter wegstoßen wird, obwohl so viele gute Werke genannt werden. Und diese erste Liebe, das ist ein Punkt, da haben wir schon sehr viel drüber gesprochen, aber ich glaube, man unterschätzt es doch immer wieder. Oder ist sich nicht bewusst, wie schnell diese erste Liebe weg ist. Oder überlagert wird von anderen Dingen, die wir sehr groß machen. Und das kann ja wirklich alles sein. Da haben wir schon auch viel Gemeinschaft drüber gehabt, was alles die erste Liebe schnell mal überlagern kann. Und deswegen dachte ich, das ist auch in Problemen, in Konflikten, auch zwischen Menschen und so weiter. So schnell kann was Eigenes groß werden und kann die erste Liebe einfach überlagern. Und dann dachte ich, ich glaube, das allererste, was ich beten muss, egal ob ich jetzt einen Konflikt mit jemand habe oder in meinem Glauben oder sonstige Dinge, Probleme sich in meinem Leben groß machen. Ich glaube, das Erste, was ich beten muss, ist um die erste Liebe. Bring mich wieder in die erste Liebe rein, weil wenn ich wirklich in der ersten Liebe bin, ich glaube, dann löst sich ganz schnell jeder Konflikt auf und auch andere Probleme werden entweder klein oder gelöst oder wie auch immer, sie verändern sich auf jeden Fall. Und deswegen war mir so wichtig, diese erste Liebe darum wieder viel, viel mehr zu beten. Ich glaube, wer in der ersten Liebe ist, der ist ein guter Haushalter. Wer in der ersten Liebe ist, der kann seinem Nächsten nichts Böses, es geht gar nicht. Also in dieser ersten Liebe zu sein, ist so ein Schlüsselrezept für alles. Und deswegen ja, bin ich dem Herrn sehr dankbar, dass er mir das so wichtig gemacht hat, wieder durch dieses Sendschreiben und dafür zu beten. Amen.
In 2. Timotheus 1, Vers 6 und 7 sagt Paulus zu Timotheus: Aus diesem Grund erinnere ich dich, dass du die Gabe Gottes neu entfachst, die in dir ist durch das Auflegen meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und des gesunden Sinnes. Manchmal brauchen wir einfach diese Befreiung von einer falschen Zurückhaltung und die Erinnerung daran, du hast die Gabe in dir. Auch im Evangelium, du hast die Gabe in dir.
Der Reichtum der Gemeinde ist tatsächlich dieses Austeilen an allen Heiligen. Das macht die Gemeinde aus. Es gibt viele gute Prediger, aber dieses Austeilen im Leib, das ist das Kostbarste, was wir haben. Und was ein Josef gelernt hat von Anfang an, ist Haus zu halten. Der hat nichts anderes gelernt. Der ist mit 17 gefangen, weggeführt worden. Und dann hat er Haushalten gelernt. Bei Potiphar, im Gefängnis. Er hat überall ausgeteilt, hat überall den Haushalt übertragen bekommen, um auszuteilen. Und wenn du das große Austeilen lernen möchtest bei Pharao, dann musst du das lernen. Und wenn du draußen austeilen möchtest in diesem schweren Umfeld da draußen, dann musst du hier üben in der Gemeinde. Du musst aufstehen und hier austeilen. Wie willst du austeilen draußen, wo die Feindschaft gegen dich steht? Hier sind lauter Herzen dir zugewandt und sind dankbar für alles Austeilen. Also hier müssen wir lernen, auszuteilen. Und dieser Josef, dem ist alles übergeben worden, da war Hungersnot in der ganzen Welt. Die Hungersnot ist überall. In der ganzen Welt ist Hunger. Ohne Ende. Und oft wissen sie es gar nicht, aber die Hungersnot ist überall, dramatisch. Und als die Hungersnot dann groß wurde, dann hat der Pharao gesagt, er geht zu Josef. Er ist der, der austeilt. Unser Christus ist der, der austeilt. Und alle, die austeilen wollen, die müssen zu Josef gehen. Wir haben nichts außer uns. Wir müssen selber bei unserem Josef sein. Und schlimm wäre es, wenn wir tatsächlich auch Hungersnot haben. Das darf nicht sein. Wir, die wir so nah bei Josef sein können, also bei unserem Christus, gell? Ihr wisst, wenn ich von Josef rede, wen ich meine. Oh, unser Christus, er hat aufgehäuft, er hat alle Reichtümer, ohne Zahl steht dort, aufgehäuft, ohne Zahl, unzählbar. Und mich hat noch was, Kleinigkeit dort berührt, er hat jetzt nicht eine Riesenscheune gehabt, irgendwo in Luxor, keine Ahnung, oder in Kairo oder was auch immer. Er hat gesammelt in jeder Stadt. In jeder Stadt hat er die Reichtümer gehabt. Und dann konnte er aus der Stadt versorgen. Und das war für mich so ein Bild auf die Gemeinde. Gell, dort muss dieser Reichtum sein. In jeder Stadt muss so ein reicher Leuchter sein, wo wir austeilen können. Und das sind wir, das sind die Heiligen. Gell, es ist gesagt worden, wer soll austeilen, wenn nicht die Heiligen des Herrn? Wer sollte denn austeilen? Ich sage auch zum Herrn, wer soll austeilen in meiner Familie? Wer soll dort austeilen? An wen denke ich da? Das müssen wir sein. Der Herr muss uns ermutigen. Und wir haben so viel. Wir müssen austeilen. Uns immer wieder ermutigen lassen. Und dann, klar, wir bitten den Herrn um ein offenes Herz. Also ich teile herzlich gerne aus in der Familie. Aber wenn alles so buckelig zu ist, das ist so schwer. Aber das muss der Herr. Er alleine kann Fesseln sprengen und Türen aufbrechen und die Vernünfteleien wegnehmen und Schleier wegnehmen. Das kann nur der Herr alleine. Herr Jesus Christus. Amen.
Ich muss jetzt doch noch einen Satz kurz sagen. Heute die Versammlung hat mich so auf einen Vers hingewiesen. Ich weiß leider nicht, wo er steht, aber der Vers heißt: Das Gebet des Gerechten bewirkt viel. Und mir ist so bewusst geworden, wie wichtig das ist, dass wir genau das, was jetzt der Thomas angesprochen hat oder auch der Joshua, diese Vernunftschlüsse, die in der Welt und in den Menschen vorhanden sind oder die dann auch jemanden wegziehen, weil er meint, es besser zu wissen, dass wir die wirklich nur durch den Herrn aufbrechen können und wieder den Schleier wegziehen, die Sicht auf den Herrn wiederherstellen. Amen.